satt zu sein. Der Tisch ist zwar noch voll mit guten Dingen, aber man ist einfach satt. Da gibt es vielleicht noch Raclette-Käse, Salat, Essiggurken, Maiskölbchen, Specktranchen, Silberzwiebeln. Aber irgendwie hat man einfach genug. Dann gibt man sein Pfännchen ab. Und irgendwann, wenn alle seine Pfännchen abgegeben haben, schaltet man den Raclette-Ofen aus. Dann ist man dann bereit für den Mittagsschlaf oder für einen Spaziergang an der frischen Luft. Und genau so hat sich wohl Abraham gefühlt. Nach einem erfüllten Leben war er einfach satt. Er hatte das Leben genossen, doch nach 175 Jahren war genug und er gab sein Raclette-Pfännchen ab. Alt und lebenssatt. Und viele von euch haben in diesen Tagen, in der vergangenen Woche, diese Texte gelesen, die ganze Abrahams-Geschichte. Es gibt ja einen gemeinsamen Bibelleseplan und ich finde es ganz toll, dass man miteinander diese Texte liest, den Bibelleseplan. Und ihr habt im ersten Buch Mose gelesen, die ganze Geschichte von Abraham. Und im ersten Buch Mose, im 25. Kapitel, das habt ihr schon gelesen. Ich lese es euch trotzdem noch einmal vor. Da lesen wir vom Tod von Abraham. Da heißt es 1. Mose 25, Abrahams weitere Nachkommen und sein Tod. Abraham heiratete noch einmal, die Frau hieß Ketura, sie gebar ihm die Söhne Simran, Jokshan, Medan, Midian, Jishbak und Schuach. Jokshan zeugte Saba und Dedan und von Dedan stammen die Aschuriter, die Letuschiter und die Leumiter ab. Midians Söhne waren Eva, Efer, Henoch, Abida und Eldaga. Sie alle stammen von Abrahams Frau Ketura. Abraham übergab Isaak seinen gesamten Besitz. Den Söhnen seiner Nebenfrauen gab er eine Abfindung und schickte sie noch zu seinen Lebzeiten in das Land im Osten. Sie sollten nicht mit seinem Sohn Isaak zusammenbleiben. Abraham wurde 175 Jahre alt, dann starb er, gesättigt von einem langen und erfüllten Leben und wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint. Seine Söhne Isaak und Ismael bestatteten ihn in der Höhle Machpela. Sie liegt auf dem Feld östlich von Mamre, das dem Hethiter Ephron gehört hatte und das Abraham von den Hethitern erwarb. Dort waren nun also Abraham und seine Frau Sarah zur letzten Ruhe gebettet. Nach Abrahams Tod segnete Gott dessen Sohn Isaak. Isaak wohnte beim Brunnen Lahai Roi. Also viel Inspiration, wenn jemand schwanger ist, für tolle Namen. Wir haben es gehört. Und in der Lutherbibel heißt es im Vers 8, und Abraham verschied und starb in einem guten Alter, als er alt und lebenssatt war. Und lebenssatt ist so ein altes Wort, wir verstehen das fast nicht mehr. Lebenssatt tönt für uns fast so ein bisschen wie lebensmüde. Wenn man das Leben satt hat, ist man Selbstmord gefährdet. Aber Abraham war nicht lebensmüde, sondern ich glaube eher lebenslustig. Wir haben das gelesen, er heiratete noch einmal die Ketura und er hat noch einmal 6 Söhne bekommen. Und vielleicht hat er auch Töchter bekommen, die werden hier nicht erwähnt, aber es kann gut sein, dass er auch noch Töchter hatte. Auf jeden Fall merken wir, es war ganz viel Leben in Abrahams Zelten. Und dieses Wort lebenssatt hatte ursprünglich eine ganz positive Bedeutung. Lebenssatt war mehr so eine Art Ehrentitel. Lebenssatt hatte ganz viel mit Zufriedenheit zu tun. Lebenssatt heißt, ich schaue dankbar auf mein Leben zurück. Ich staune darüber, wie viel Gutes Gott da hineingelegt hat. Doch wie nach einem üppigen Raclette-Essen weiß ich, jetzt bin ich gesättigt, jetzt bin ich erfüllt. Ich durfte so viel erleben, so viel sehen. Jetzt hat einfach nicht mehr Platz. Mehr geht gar nicht. Mehr hat nicht mehr Platz in meinem Leben. Jetzt freue ich mich darauf, um in eine neue Dimension aufzubrechen. Weg vom Raclette-Ofen. Da ist die Luft dann irgendwann auch richtig stickig und irgendwie so ein bisschen käsig. Vielleicht kennt ihr auch die Coop-Werbung. Ein bisschen stinken muss es. Und dann ist es manchmal auch gut, man geht mal weg vom Raclette-Ofen, man öffnet die Fenster. Und jetzt ist es Zeit, um durch den Tod in Gottes Herrlichkeit weiterzuleben, in einer neuen Dimension. Und die spannende Frage für uns ist, ja, wie müssen wir heute und jetzt leben, damit wir am Ende nicht den bitteren Eindruck haben, boah, ich hab so viel verpasst. Wie müssen wir leben, damit wir am Ende, wie Abraham, auch lebenssatt sind und auf ein erfülltes Leben zurückblicken können? Was macht denn unser Leben satt? Was macht unser Leben erfüllt? Wie sieht denn so ein erfülltes Leben aus? Und heute, glaube ich, ist die Frage wichtiger denn jemals zuvor. Wir haben heute viel mehr Möglichkeiten, unser Leben zu erfüllen als früher. Vor 100 Jahren, mein Großvater Emil, er musste sich nicht überlegen, ja, wo gehe ich hin in die Sommerferien, soll ich nach Mallorca, soll ich nach Korsika, soll ich an die Nordsee, an die Ostsee, Städtetrip, geil. Unser Sohn ist gerade am Ferienplanen, er hat viele Wünsche, Polen wäre toll oder Ostsee oder so. Mein Großvater hat es einfach, er musste sich gar nicht überlegen, wohin gehe ich in die Sommerferien, er wusste, ich bringe die Kühe auf die Alp. Das ist mein Sommerurlaub. Gehe ich einmal auf die Alp, genieße die gute Schweizer Bergluft und das war's. Viel überlegen musste nicht. Und zu Hause, gell, war ihm auch klar, ich muss das Heu ernten. Wenn ich da das Gras nicht schneide, wenn ich im Sommer kein Heu mache, habe ich im Winter nichts. Oder besser gesagt, die Kühe haben nichts. Also er musste sich gar nicht so viele Fragen stellen, wie verbringe ich meinen Sommer, das war schon klar. Heute ist es ein bisschen komplizierter und ich glaube auch die Frage nach Erfüllung und Lebenssattheit war meinem Großvater Emil auch nicht so wichtig. Ich glaube, er überlegte sich viel mehr, wie kann ich alle meine 6 Kinder satt bringen, physisch satt. Und heute haben wir so viele Möglichkeiten. Wir können nicht nur in die Sommerferien fahren, wir können auch dorthin fliegen und wir müssen viele Entscheidungen treffen. Und das führt zu einer neuen Krankheit. Vielleicht habt ihr schon gehört von FOMO. FOMO steht für Fear of Missing Out oder auf gut Deutsch die Angst, ich könnte noch etwas verpassen. Und was es genau für eine Krankheit ist, wir schauen uns dieses Krankheitsbild in einem kurzen Videoclip an.
Marc ist schon wieder unterwegs. Australien. Wo ist denn Bina da? Oh, ich würde auch gerne mal wieder in Urlaub. Wann war ich eigentlich das letzte Mal nicht essen? Ein Esel.
Fear of missing out. Kurz FOMO. So nennt man die Angst, etwas zu verpassen. Die Angst, dass deine Freunde ohne dich Spaß haben. Vielleicht sogar mehr Spaß, als wenn du dabei wärst. Das FOMO-Phänomen ist in unserer Generation so präsent geworden, dass es sich einige Psychologen zum Forschungsthema erklärt haben. Allen voran der Psychologe Przybylski, der folgenden psychologischen Evaluationsbogen namens FOMO-Scale entwarf. Erstens, ich habe Angst, dass andere tollere Sachen erleben als ich. Zweitens, ich habe Angst, dass meine Freunde tollere Sachen erleben als ich. Drittens, ich mache mir einen Kopf, wenn meine Freunde ohne mich Spaß haben. Viertens, ich kriege die Krise, wenn ich nicht weiß, was meine Freunde gerade tun. Fünftens, es ist mir wichtig, Insider-Witze meiner Freunde zu verstehen. Sechstens, manchmal frage ich mich, ob ich zu viel Zeit damit verbringe, immer auf dem Laufenden zu sein. Siebtens, ich finde es schlimm, wenn ich eine Gelegenheit verpasse, meine Freunde zu treffen. Achtens, wenn ich Spaß habe oder eine tolle Erfahrung machte, dann möchte ich sie auch online teilen. Neuntens, wenn ich ein geplantes Treffen verpasse, dann stört mich das ziemlich. Zehntens, wenn ich im Urlaub bin, halte ich mich auf dem Laufenden über das, was meine Freunde zu Hause machen. Wenn ihr dem Großteil dieser Aussagen stark zustimmt, dann leidet ihr wahrscheinlich an FOMO. Die Psychologen sind sich einig, FOMO und Social Media gehören ganz klar zusammen. Früher war es ja auch gar nicht so leicht herauszufinden, was die Freunde ständig machen. Heute wird man nicht nur täglich damit konfrontiert, sondern natürlich stellt sich jeder auf Social Media besonders toll dar. Hashtag Blast! Echt interessant, wie sich die Zeiten ändern. Bei meiner Recherche hierfür bin ich auf eine Studie von 1998 gestoßen, die Internetsucht mit Depressionen in Verbindung bringt. Süß, damals wussten sie noch nicht, was Internetsucht wirklich ist. Seit es die hier gibt, muss man Internetsucht wirklich neu definieren. Früher konnte man an einem Samstagabend in Jogginghose auf der Couch sitzen und sein Leben genießen. Heute sitzt man dann samstagabends auf der Couch mit einem schlechten Gewissen, weil alle Freunde anscheinend ein viel spannenderes Leben haben als man selbst. Es ist nur noch nicht ganz klar, ob Social Media FOMO vorantreibt oder ob FOMO die Nutzung von Social Media verstärkt. Was FOMO ist jedenfalls analog zu sozialer Ausgrenzung. Und warum das so schlimm ist, das wissen Neurologen. Die haben nämlich beobachtet, dass bei sozialer Ausgrenzung dieselben Gehirnregionen aktiviert werden wie bei physischem Schmerz. Außerdem wurde FOMO mit einem geringeren Selbstbewusstsein, geringerer Selbstzufriedenheit und einem allgemein schlechteren Gemütszustand in Verbindung gebracht.
Ja, FOMO ist eigentlich keine moderne Krankheit, vielmehr ist sie so alt wie die Menschheit selbst. FOMO ist vielleicht so etwas wie unsere Urkrankheit. Als Adam und Eva im Paradies waren, hatten sie trotzdem irgendwie den Eindruck, wir verpassen etwas. Sie wollten so sein wie Gott, sie wollten von der verbotenen Frucht essen, sie wollten doch auch wissen, ja, was ist eigentlich gut und böse. Sie wollten mehr Erkenntnis haben, sie wollten nichts verpassen und haben dann das Beste verpasst, das Leben im Paradies. Sie haben sich nicht an Gottes gute Regeln gehalten und wurden deshalb rausgeschmissen. Und von ihnen lesen wir übrigens nicht, am Ende ihrem Leben steht nicht, sie waren alt und lebenssatt und sind gestorben. Sie starben wahrscheinlich mit dem bitteren Wissen, wir haben etwas verpasst, ein erfülltes Leben im Paradies. Und vor mir diese Angst, etwas zu verpassen, kommt wohl daher, dass Adam und Evas Traum eben nicht in Erfüllung gegangen ist. Wir sind nicht wie Gott, wir sind nicht allgegenwärtig. Wir können nicht gleichzeitig auf der coolen Geburtstagsparty sein und beim Nachtskifahren. Es geht nicht. Wir können auch nicht gleichzeitig im Kino sitzen und im Sandys Park baden. Das schaffen wir nicht. Es geht einfach nicht. Wir können uns nicht teilen. Wir können nur immer an einem einzigen Ort sein. Blöd ist nur, dass wir dank unseren Handys zwar an einem Ort sind, aber gleichzeitig verbunden mit ganz vielen anderen Orten und dadurch auch sehen, ja, wie läuft es gerade anderswo, wie cool ist es anderswo. Und so schnell haben wir Angst, boah, wir verpassen etwas, wir sind am falschen Ort und wir haben Angst, wir haben dann kein erfülltes Leben. Aber wie sieht eigentlich ein erfülltes Leben aus? Was gehört dazu? Und wir schauen uns das Leben von Abraham so im Schnelldurchlauf noch einmal an. Ich habe die Texte gelesen. Es ist das erste Leben, der erste Mensch, der stirbt und von dem gesagt wird, er war alt und lebenssatt. Das kommt zum ersten Mal vor in der Bibel und deshalb ist er so etwas wie unser Markenzeichen für alt und lebenssatt. Aber wie war denn sein Leben? Die Geschichte von Abraham beginnt in der Bibel, als er schon 75 Jahre alt ist. In diesem Alter hört er Gottes Ruf zum Aufbruch. Er zog weg von seiner Verwandtschaft, weg von seinem Stadtleben in Ur. Er vertraute darauf, Gott hat einen guten Plan für mein Leben. Und er ließ ganz viel auch hinter sich. Er verpasste ganz viele Verwandtentreffen, auch viele Partys seiner Freunde. Das ließ er einfach hinter sich. Gott führte ihn, er kam nach Kanaan, in das heutige Land Israel. Gott hat ihn geführt, aber kaum dort angekommen, gab es eine Hungersnot. Und deshalb zog er dann weiter nach Ägypten. In Ägypten war es auch nicht ganz einfach, der Pharao sah die Frau vom Abraham und dachte, wow, die brauche ich in meinem Harem. Er sammelte Frauen wie andere Briefmarken. Und das war für Abraham auch schwierig. Plötzlich war die Sarah da in dem Harem. Kaum zurück in Kanaan gab es dann Streit. Die Hirten von Abraham, die Hirten von Lot, seinem Neffen, stritten sich um die besten Weideplätze. Und so musste sich Abraham auch noch von seinem letzten Verwandten von Lot trennen. Und Lot wählte mehr oder weniger egoistisch die besten Weiden im Tal für seine Tiere und Abraham blieb in dem eher kargen Bergland. Zu Abrahams Leben gehört ja auch Warten dazu. Das Warten auf die Erfüllung der Verheißung. Gott hat ihm einen Sohn versprochen, aber auf den musste er warten, bis er 100 Jahre alt war. Also 25 Jahre lang musste er Geduld haben und warten. Und Abraham musste auch miterleben, wie eigene Pläne auch schieflaufen. Als Sarah und er Gott nachhelfen wollten mit dieser Verheißung, mit dem Sohn, dann nahm er sich Hagar zur Nebenfrau. Aber es führte zum Streit zwischen Sarah und Hagar und schließlich wurde der Streit so schlimm, dass die schwangere Hagar abhaute. Abraham musste auch erleben, wie die Stadt Sodom unterging. Und obwohl er intensiv mit Gott gerungen hatte, musste Gott Sodom zerstören. Abraham wurde auch von Gott geprüft. Er musste seinen Sohn Isaak nehmen, den geliebten Sohn. Die Erfüllung der Verheißung musste ihn zum Berg Moria gehen, um ihn dort zu opfern. Und in letzter Sekunde hat Gott dann eingegriffen und Isaak verschont. Und schließlich musste Abraham auch noch erleben, wie seine geliebte Frau Sarah starb. Obwohl er älter war, starb seine Frau vor ihm und plötzlich war das Zelt von Sarah einfach leer. Und von den 175 Jahren, die Abraham leben durfte, lebte er 100 Jahre lang in einem einfachen Nomadenzelt. So 100 Jahre in einem Provisorium, würden wir sagen, in einem Jungscharzelt, Lagerhaus, sowas. Ohne Klosomat, ohne Dusche, ohne Strom, ohne Bodenheizung, ohne WLAN. Und trotzdem lesen wir davon, er war alt und lebenssatt. Er hatte offenbar trotz all diesen schwierigen Lebensumständen ein erfülltes Leben. Trotz Hungersnot, trotz Streit, trotz Wartezeit, trotz eigenem Versagen, trotz Verlusterfahrungen. Und von Abraham lernen wir, wir brauchen für ein erfülltes Leben kein perfektes Leben. Da war vieles einfach nur unperfekt. Und das ist auch für uns enorm tröstlich. Wenn du den Eindruck hast, dass dein Leben momentan total unperfekt ist, dann musst du trotzdem keine Angst haben, etwas zu verpassen. Vielleicht hast du nicht die perfekte Wohnung, vielleicht auch nicht den perfekten Partner, vielleicht hast du auch nicht die perfekte Arbeitsstelle und das stresst dich. Du hast Angst, etwas zu verpassen. Aber das Leben von Abraham zeigt uns, dass du trotzdem ein erfülltes Leben haben kannst. Und das hilft dir auch, dich mit deiner Vergangenheit zu versöhnen. Du musst nicht länger darüber nachdenken, was habe ich alles verpasst und was hätte ich anders entscheiden sollen, sondern du darfst wissen, du kannst es nicht mehr ändern und auch mit einer verkorksten Vergangenheit kannst du trotzdem noch ein erfülltes Leben haben. Und es ist eine Lüge, dass unser Leben nur dann erfüllt ist, wenn wir so ein richtiges Instagram-Leben haben. Was ich über die Instagram-App kennt, so eine tolle Handy-App, auf der man Bilder hochladen kann. Und auf den allermeisten Instagram-Bildern sieht man eine perfekte Welt. Wenn man diese Bilder anschaut, hat man den Eindruck, zu einem erfüllten Leben braucht man einen perfekten Partner, das perfekte Haus, die perfekte Ferien, das perfekte Wochenende, den perfekten Job, den perfekten Körper. Aber leider hat niemand von uns so ein perfektes Leben. Seit Adam und Eva gibt es kein perfektes Leben mehr. Es ist nur noch die große Sehnsucht danach. Und zudem ist es eine Lüge, dass uns so ein perfektes Leben dann wirklich erfüllen würde. Und trotzdem merke ich, sind viele Menschen auf der Suche nach diesem perfekten Leben. Oder vielleicht wenigstens nach dem perfekten Profil auf Instagram. Und wenn man hinter die Kulissen schaut, merkt man schnell, ja, da ist auch nicht alles so perfekt. Dieses Bild sieht aus wie der perfekte Skitag in der Schweiz. Wunderschönes Wetter, genialer Pulverschnee, was will man mehr? Aber manchmal sieht die Realität ein bisschen anders aus. Es kann auch so ausschauen, bei schönem Wetter, bei gutem Schnee, ist man manchmal auch nicht der Einzige, der Skifahren will. Und anstatt dass man dann durch den Pulverschnee karft, da steht man in einer endlosen Schlange in einem überfüllten Skigebiet. Und vielleicht habt ihr es auch gelesen, gell, gestern irgendwo im Bündnerland, da fiel ein Lift aus, da ging einfach gar nichts mehr. Die Leute haben gewartet, aber der Lift fuhr nicht mehr und sie mussten die Skier abschnallen und glaub 300 Höhenmeter nach oben laufen. Der perfekte Skitag, so stellt man sich vor, aber manchmal ist dann einfach auch unperfekt. Und auch das perfekte Ferienfoto ist auf Instagram perfekt, ein absolut atemberaubendes Panorama, ein Gefühl von ganz großer Freiheit, eine der schönsten Aussichten von ganz Neuseeland. Aber die Realität sieht oft so aus. Leider wissen auch andere, wo man schöne Bilder machen kann. Um das perfekte Ferienbild zu machen, muss man ganz lange anstehen. Also vieles, was perfekt ausschaut, ist ja gar nicht so perfekt. Und was mir an der Bibel so gut gefällt, ist, dass sie ganz offen und ehrlich von realen, unperfekten Menschen erzählt. Da wird nichts beschönigt, da wird nichts einfach gefaked, sondern offen und ehrlich erzählt uns die Bibel von Abrahams unperfektem Leben und wie er ganz am Ende trotzdem lebenssatt war. Und wie kam er zu einem erfüllten Leben? Und im Jakobusbrief im Neuen Testament wird so ein bisschen sein Geheimnis gelüftet. Dort heißt es nämlich, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Und was Abrahams unperfektes Leben trotzdem zu einem erfüllten Leben machte, war sein Glaube an Gott. Er hatte eine persönliche Beziehung zu diesem Gott, das heißt sogar, Gott war sein Freund. Und dieses Geheimrezept wird uns auch im Psalm 91 dann nochmal bestätigt. Es heißt von Gott, ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben. Also ein erfülltes, langes Leben ist ein Geschenk von Gott. Es ist etwas, was wir nicht machen können. Und wir müssen es auch nicht machen. Wir müssen uns nicht abmühen um ein möglichst perfektes Leben, sondern Gott will es uns schenken. Und das nimmt ganz viel Druck und Stress von uns. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, irgendetwas zu verpassen. Und wenn wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben, haben wir bereits die Hauptzutat für ein erfülltes Leben. Das ist vielleicht so ein bisschen wie beim Raclette-Essen. Wenn wir einen guten Raclette-Käse haben, dann haben wir schon mal die Hauptzutat für ein gutes Raclette-Essen. Wenn wir uns aber nur um die ganzen Zutaten kümmern und den Raclette-Käse vergessen, ja, dann wird es peinlich, wenn die Gäste kommen. Wenn wir sie einladen zum Raclette-Essen und wir haben den Käse vergessen, ja, dann hilft es dir auch nicht, wenn du 10 verschiedene sauer eingelegte Gemüse hast. Es hilft dir auch nicht, wenn du 5 Salate hast und 3 verschiedene Sorten Kartoffeln. Ja, ohne Raclette-Käse ist das Raclette-Essen einfach, ja, aber was ist es dann? Gschwelti, wie ich würde sagen, Gschwelti. Aber es ist dann einfach kein Raclette-Essen. Und traurig ist, dass sich viele Menschen in erster Linie um die Zutaten kümmern. Sie machen sich voll den Stress mit der perfekten Wohnung, perfekten Ferien, perfektes Outfit und haben immer diese FOMO-Angst, irgendetwas zu verpassen. Und dabei verpassen sie die Hauptsache, die Beziehung zu Gott. Und die Frage ist, hast du so eine Beziehung zu Gott? Hast du diese Hauptzutat in deinem Leben, diesen Raclette-Käse? Ist dir diese Beziehung zu Gott wichtig? Oder bist du auf der Suche nach den besten, perfekten Zutaten? Und Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und das ist das Angebot, was Jesus uns macht. Er sagt, hey, ich schenke dir Leben in ganzer Fülle. Ein erfülltes Leben. Ein Leben, das dich lebenssatt macht. Er ist der Raclette-Käse in deinem Raclette-Essen. Und er sorgt auch noch dafür, dass du genügend Zutaten hast, damit es ein Festessen wird. Und dafür ist Jesus zu uns auf die Erde gekommen. Er ist am Kreuz gestorben. Daran denken wir, wenn wir danach auch Abendmahl feiern. Und Jesus hat durch diesen Tod die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Und was sein Paradies zerbrochen war, hat er wieder ganz gemacht. Und die Schuld, die uns von Gott trennte, hat er auf sich genommen. Er wurde für uns bestraft, damit wir wieder eine Beziehung zu Gott und damit ein erfülltes Leben haben können. Und diese Beziehung mit Gott, diese Freundschaft, kannst du mit einem einfachen Gebet beginnen. Du darfst Jesus sagen, danke, dass du für mich und meine Schuld gestorben bist. Und vergib mir all das Unperfekte in meinem Leben, alles, was ich selber verbockt habe. Und dabei darfst du Jesus auch konkret sagen, ja, was da alles unperfekt war. Und dann darfst du Jesus auch einladen und ihm sagen, ich möchte, dass du mein Freund und mein Chef wirst. Schenk mir doch dieses Leben im Überfluss, dieses erfüllte Leben. Und Jesus freut sich, wenn du mit ihm redest. Und er ist so gerne bereit, dir ein erfülltes Leben zu schenken. Und mit ihm hast du die Hauptzutat zu einem sättigen Leben. Der absolut geniale, höhlengereifte Emmy Kalbach-Raclette-Käse. Doch auch wenn du diese Hauptzutat hast, kann es sein, dass du trotzdem unter FOMO leidest. Du hast trotzdem Angst, irgendetwas zu verpassen. Aber wie weiß ich denn, dass ich am richtigen Ort bin und nichts verpasse? Und vielleicht hilft dir die Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Gott hat Abraham gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und du darfst dich bei anderen Entscheidungen fragen, bin ich an einem Ort, an dem ich Gottes Segen empfangen kann? Wird meine Beziehung zu Gott an diesem Ort gestärkt oder geschwächt? Und wenn du an einem Ort bist, wo deine Beziehung zu Gott gestärkt wird, dann bist du goldrichtig. Da musst du keine Angst haben, boah, Hilfe, ich verpasse etwas. Sondern deine Beziehung zu Gott, das ist die Hauptzutat von einem erfüllten Leben. Und wenn du da Zeit investierst, ist sie immer gut investiert. Und konkret heißt es, wenn du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt, dann verpasst du das tolle Skierlebnis. Das kann sein, weil vielleicht am Nachmittag ist es nicht mehr ganz so toll. Du verpasst etwas, aber trotzdem bist du hier goldrichtig, weil du an einem Ort bist, an dem Gott dich beschenken kann. An einem Ort, wo deine Beziehung zu Gott wachsen kann. Und dazu kann ich dir nur gratulieren. Aber im Alltag sieht es manchmal auch schwierig aus. Gell? Ich wusste, am Dienstag ist das regionale Leitergebet von den Jungschar-Gruppen in der Region. Und ich bin immer noch Hauptleiter von unserer Jungschar, von der FG Scharn. Und ich wusste, ich bin eingeladen zu diesem regionalen Leitergebet. Aber ich wusste auch, ich habe am Freitag eine Prüfung, eigentlich sollte ich lernen. Und ich habe dann gedacht, ja komm, ich frage alle meine Mitleiter, vielleicht irgendjemand hat bestimmt Zeit, der kann es da würdig vertreten. Aber einer nach dem anderen hat mir abgesagt, nein, ich kann nicht, nein, sorry, nein, leider nicht. Und ich habe wie gemerkt, okay, ich glaube, es ist für mich dran, da hinzugehen und zu sagen, okay, dann ja, lernen kann man auch anderswann. Und ich habe wie gemerkt, das ist jetzt echt dran. Und ich habe gemerkt, der Rahmen hat mir gut getan. Es hat mir gut getan, mit den anderen zusammen zu beten, auszutauschen, Gebetsanliegen zu teilen. Und es war kein verlorener Abend. Und schlussendlich habe ich dann die Prüfung trotzdem bestanden. Und es gibt auch eine zweite Frage. Also bin ich an einem Ort, wo ich gesegnet werde? Aber es ist auch die Frage, bin ich an einem Ort, wo ich ein Segen für andere sein kann? Und auch das ist eine wichtige Frage. Wenn du zu Hause bleiben musst, um deiner kranken Mutter zu helfen, verpasst du vielleicht das tolle Skiabenteuer, das Monsterkonzert, irgendwas. Aber trotzdem bist du goldrichtig. Du bist an einem Ort, wo du für andere ein Segen sein kannst. Und der Abraham durfte erleben, wie Gott ihn gesegnet hat. Er erlebte nicht nur Hungersnot und Streit, er erlebte auch, wie Gott ihn gesegnet hat. Und durch ihn dürfen bis heute auch andere Menschen gesegnet werden. Er wurde zum Stammvater vieler Völker. Und das hat sein Leben erfüllt gemacht. Und so konnte er alt und lebenssatt sterben, sein Raclette-Pfännchen abgeben. Und es ist auch Gottes Ziel für dein Leben. Er will, dass du einmal auf ein erfülltes Leben zurückschauen kannst. Er will dich segnen und du darfst ein Segen für andere sein. Und übrigens gehört das Stichwort gesegnet zu den 100 beliebtesten Stichwörtern auf Instagram. Hashtag blessed. Das ist auch Gottes Lieblingsstichwort. Er möchte dich segnen. Ich bete mit uns. Und Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns ein erfülltes Leben zu schenken. Du siehst auch unsere Angst, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir verpassen etwas. Aber danke, dass du uns immer wieder die Augen öffnest für das, was wirklich wichtig ist. Hilf uns, an Orten zu sein, wo wir ein Segen sein können und wo wir auch gesegnet werden. Amen.